Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Dass deutsche Autoren wie Max Frisch, Günter Grass, Uwe Jonsson oder Jurek Becker auch in Amerika erstaunlich hohe Auflagen erreichen konnten, das lag maßgeblich auch an dem großartigen Verlegerpaar Helen und Kurt Wolf. Nach dem Tod ihres Mannes führte Helen Wolf den gemeinsamen Verlag lange allein weiter. Und als sie 1994 auch starb, da schrieb die Zeit: Wo findet die deutsche Literatur wieder so eine Hebamme, Mutter, Liebende? Ihre eigenen Romane und Theaterstücke, die hat Helen Wolf immer unter Verschluss gehalten. Und erst jetzt erscheint der Roman Hintergrund für Liebe, herausgegeben und mit einem ausführlichen Nachwort versehen von der Historikerin Marion Detjen. Ich grüße Sie, Frau Detjen.
Ja, hallo.
Helen Wolf war Ihre Großtante, die Schwester Ihrer Großmutter. Haben Sie sie eigentlich noch persönlich kennengelernt?
Ja, also meine Großmutter blieb ja in Deutschland, während Helen Wolf mit ihrem Mann zusammen emigrierte, unmittelbar nach der Machtergreifung 1933. Und sie besuchte uns immer wieder, also meine Großeltern, und da sah ich sie dann so von der Ferne. Wir waren sehr viele Cousinen und Cousins. Und als ich 16, 17 war, habe ich sie dann in Amerika auch besucht und habe dann immer wieder auch längere Zeit bei ihr gewohnt. Also ich kannte sie sehr gut.
Ach,
ich habe auch eine ganze Reihe von Briefen noch von ihr.
Mhm. Ja. Sie muss eine sagenhaft gute Verlegerin gewesen sein. Nicht umsonst hat Uwe Jonsson zum Beispiel ihr seinen Roman Jahrestage gewidmet. Sie war ja eine kleine, zierliche Person. Wie würden Sie denn Ihre Rolle in dieser damals ja doch wirklich stark männlich dominierten Verlagsbranche beschreiben?
Ja, also sie hat sich verstanden als eine Verlegerin der alten Schule, die eben ganz, ganz stark noch den Autoren zugewandt war und um die Autoren fast so was wie einen Geniekult betrieb. Also die Autoren dürften sich immer Dinge erlauben, die sich andere Leute eben nicht erlauben dürfen. Und da hatte sie dann so eine Mutterrolle. Also sie kümmerte sich wirklich um die Autoren wie eine Mutter, auch in ihren privaten Angelegenheiten, und gleichzeitig war sie eine ausgezeichnete Linguistin, und das wussten auch alle. Also sie konnte in 4 Sprachen arbeiten, hat sehr genau an allen Texten mitgewirkt, dann in der englischen Übersetzung, und gerade dieses Übersetzen, also das nicht nur zwischen den Sprachen übersetzen, sondern auch zwischen Kulturen übersetzen und zwischen Märkten übersetzen, also zu wissen, was von diesem deutschen Zeug kann man dann dem amerikanischen Publikum überhaupt zumuten, und wie muss man das verpacken, muss man das verkaufen, das konnte sie sehr gut. Und da haben ihr alle vertraut. Da hatte sie dann sozusagen auch in dieser mütterlichen Rolle dann wiederum Privilegien, die sie sich nehmen konnte, die andere Menschen dann eben sich nicht erlauben dürften, und hatte dann als Frau in einer eben eher eigentlich unselbstständigen Rollendefinition dann doch Teil an diesen, sozusagen an dieser großen Literatur, so wie sie sie verstand.
Hm. Nun beschreiben Sie sehr, sehr anschaulich, wie Sie im Nachlass diesen Umschlag finden, diesen rostroten, auf dem da steht, auf amerikanisch, und Sie sagen auch so schön, das ist diese amerikanische Schrift der Helen Wolf: Bitte nach meinem Tod ungelesen verbrennen oder vernichten. Das erinnert, sagen Sie zu Recht, sofort an Kafkas Nachlass. Warum hat Helen Wolf das wohl so verfügt, obwohl sie ja lange Zeit hatte, auch ihren Nachlass zu sortieren, zu ordnen?
Ja, also es gab ja seit Anfang der 80er Jahre, oder eigentlich auch schon in ein paar Vorworten schon vorher, seit dem Tod Kurt Wolfs, öffentlich zugängliche Selbstdarstellungen ihrer Biografie, wo sie herkam, wie sie überhaupt zu Kurt Wolf fand, und dann in dieser, sozusagen in dieser Literaturwelt, Verlagswelt eben wirkte. Und das, was sich in den Erzählungen und Romanen findet, ist ganz eindeutig eben autobiografisch geprägt und steht in einem starken Kontrast zu der Selbstdarstellung. Und da waren wir natürlich auch erstmal geschockt. Also wir ahnten schon, dass Da hat sie auch immer wieder durchblicken lassen, dass ihr Leben eigentlich ein bisschen anders war als in diesen Selbstdarstellungen. Aber die Details und die eben auch intimen Details, die haben uns zunächst auch ein bisschen überfordert. Und also deswegen war auch ich dann sehr lange sehr vorsichtig darin, überhaupt drüber nachzudenken, was man jetzt mit diesen Sachen machen könnte.
Vielleicht lassen Sie uns doch mal inhaltlich sprechen über diese Erzählung, die Sie ja möglicherweise auch inhaltlich geschockt hat, Hintergrund für Liebe. Die Geschichte spielt Anfang der 30er Jahre und geht ungefähr so. Eine junge, mittellose Frau fährt mit ihrem 20 Jahre älteren Liebhaber, offenbar einem neuen Freund, in die Ferien an die Côte d'Azur. Die Rollenteilung ist klar, er hat das Geld, er hat das dicke Auto und er ist der Mann von Welt, der zwischen Grand Hotel, Casino und Langustenbar gern auch allerlei andere Frauen beeindruckt. Sie hat sich das alles anders vorgestellt, träumt vom einfachen, unverstellten Glück am Meer und obwohl sie ihn liebt, lässt sie ihn sitzen. Sie mietet sich alleine ein kleines Häuschen in Saint-Tropez im Schilf, lernt neue Leute kennen und wenig später begegnen sich die beiden zufällig wieder auf einem Fischerball und da ist der ältere Mann so beeindruckt, auch von der Eigenständigkeit der jungen Frau, von diesem Schritt. Und erst jetzt ist er bereit für sie, für die echte Liebe. Das klingt, wenn ich das jetzt hier so in wenigen Sätzen skizziere, vielleicht ja, sehr klischeebeladen, sehr kitschig. Tatsächlich hat dieser Roman mich total verzaubert. Wie ging es Ihnen? Sie sagen, Sie waren so ein bisschen geschockt. Was haben Sie noch über diesen Text gedacht, als Sie ihn das erste Mal lasen?
Ja, also ich war ja damals bei ihrem Sohn Christian Wolf, der ein bekannter Komponist ist und auch ein Wissenschaftler, ein Geisteswissenschaftler. Und wir beide hatten wirklich Scheu, das zu lesen. Also wir haben auch da gar nicht so drüber geredet und waren uns auch sehr unsicher in dem literarischen Urteil. Also ist das jetzt große Literatur oder ist das eben nur so ein Versuch, also ein autobiografischer Versuch, der nicht richtig seinen Wert hat. Oder den Wert, also über diesen Wert waren wir unsicher. Und ich sehe schon, also es ist keine ganz, ganz große Literatur, aber es ist eben wirklich tatsächlich bezauberndes Stück Text. Also man lernt viel über die Zeit damals, Anfang der 30er Jahre, diese neue Frau, die eben arbeitet, die Hosen trägt und sich trotzdem in so einem Liebesverständnis dem Mann dann letztlich unterwirft und in dieser Unterwerfung aber dann so eine ganz eigentümliche Macht kriegt, wo sie dann den Mann steuern kann. Das ist eigentlich das Interessante. Und Helen Wolf war ja später also explizit anti-feministisch drauf, also hat immer wieder... Hat auch über Feministinnen gehöhnt und war da also sehr festgelegt, auch immer auf der Seite ihrer männlichen Autoren gegen die Emanzipationsbestrebungen von deren Frauen. Aber hatte eine sehr schöne Metapher für ihr Verhältnis mit Kurt Wolf, dass sie eben zusammen als Verleger-Ehepaar einen Zentaur bilden, also sozusagen ein Mischwesen zwischen Tier und Mensch. Und der Mann, sagen das animalische, triebgesteuerte Wesen, das in der Welt wirkt und mächtig ist, dann sie als Kopf obendrauf hat, die eben dieses Wesen lenkt und steuert.
Ah, interessant.
Und ja, also das ist das Subversive dieser ganzen Geschichte.
Mhm. Ja, man findet am Schluss dieser Geschichte wirklich fast schade, dass diese junge Frau dem älteren Mann irgendwie ja dann doch auch wieder auf den Leim geht. Und das passt ja dann auch genau zusammen mit diesem Verhältnis im wirklichen Leben des Ehepaares Wolf, das, was er dann wirklich Großartiges gemeinsam vollbracht hat.
Ja. Und insofern geht sie ihm, glaube ich, nicht auf den Leim, sondern erkennt eben sehr gut die Grenzen ihrer Möglichkeiten und richtet sich da ein, unpolitisch, muss man sagen, also mit wenig Interesse an Politik und an politischer Veränderung, aber gestaltet sich dann ihre Rolle so, dass sie da maximal wirksam wird.
Frau Dietin, Sie forschen seit Jahrzehnten über Helen Wolf. Schlummern da eigentlich im Nachlass noch mehr solcher Perlen?
Also literarischer Perlen, es ist die einzige abgeschlossene Erzählung. Es gibt noch zwei Theaterstücke, die man auch veröffentlichen könnte, die noch ein bisschen schwieriger zugänglich sind und dann ganz viele Fragmente und kleine Mini-Erzählungen oder auch Reflexionen, auf Englisch, auf Deutsch, auch auf Französisch. Ja, das sind wunderbare kleine Stückchen. Es ist auch eins Mal veröffentlicht worden in Sinn und Form über ihre Mutter. Eine kleine Reflexion. Aber in den Nachlässen, ansonsten gibt es natürlich ganz fantastische Korrespondenzen mit ihren Autoren, mit anderen Verlegern, mit den Übersetzern, die für sie gearbeitet haben, und gerade auch zeitgeschichtlich hochspannende Sachen.
Nun aber erstmal.
In vielen Archiven auch, ja.
Dieser Schatz, wir danken ganz, ganz herzlich für die Bergung. Marion Dethjen, der Band Hintergrund für Liebe von Helen Wolf mit einem Nachwort von Marion Dethjen ist bei Weitle erschienen. 216 Seiten, kosten 20 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Ihnen vielen Dank.